Trinken, wir müssen dann überlegen, wir können nur wenige Tage ohne Trinken überleben, aber Wochen ohne Essen. Trinken spielt für unseren Organismus so eine zentrale Rolle und es wird viel zu oft nur über Essen geredet. Trinken hat auch einen Einfluss auf unser Sättigungssystem. Trinken hat einen Einfluss auf unser Stresssystem. Und da ist auch ein wichtiger Punkt, wir dürfen auch Durst haben. Mhm. Durst zu haben ist ein Stressor, ein Stressfaktor, ein Stressor, den wir schon seit Urzeiten kennen. Ist ein evolutionärer Faktor. Aber er reagiert völlig, oder die Konsequenz in unserem Körper ist da völlig andere. Grundsätzlich hat Stress, also es gibt ja so einen neuartigen Stress, mit dem wir nicht umgehen können, wie irgendwelche sozialen Medien, finanziellen Stress, der alles nicht angenehm, aber grundsätzlich für unseren Körper neu ist. Aber es gibt auch evolutionären Stress, der lebensgefährlich ist. Evolutionärer Stress ist in den meisten Fällen, ich habe Angst vor, dass ich sterbe, ich habe Hunger, ich habe Durst, mir ist kalt, mir ist zu heiß. Das sind alles evolutionäre Stressfaktoren, die bis hin zu Lebensgefahr führen. Und Durst zu haben, hat aber in den meisten Fällen ist das eine Cortisol-Stressreaktion unter anderem oder primär. Aber beim Thema Durst, man sagt ja auch in der Tierwelt, Tiere bekämpfen sich nie am Wasserloch. Mhm. Am Wasserloch ist die Antilope und der Löwe bekämpfen sich nicht, wenn sie beide Durst haben. Mhm. Weil Durst auch eine Reaktion auf das Hormon Oxytocin auslöst. Und Oxytocin ist unser sogenanntes Kuschelhormon. Oxytocin, den höchsten Peak haben wir dann, wenn ein Kind geboren wird. Mhm. Bei der Mutter und beim Vater. Darum ist auch dieses Kontakthalten in den ersten Minuten, Wochen, Monaten so entscheidend, weil das unter anderem primär auf diesen Oxytocin-Hormonhaushalt Einfluss hat. Und dieses Oxytocin wird unter anderem auch ausgeschüttet, wenn ich Durst habe. Also es ist absolut legitim und sinnvoll, nicht dauernd am Wasserglas oder an der Wasserflasche zu nippen, ist auch so ein bisschen eine Unart, mehr bei Frauen, weil sie immer ihre Wasserflasche in der Handtasche haben, aber lieber auch mal Durst zu bekommen und dann aber trotzdem über den Tag gesehen genug zu trinken. Das ist wichtig. Ich darf nicht weniger trinken, nur weil ich weniger oft trinke.
Mhm, verstehe.
Aber Durst ist ein genauso sinnvoller Faktor, wie Hunger zu haben.
Hat es dann auch ein Stück weit mit diesem Fight or Flight Modus was zu tun, oder also auch im Sinne von dem, vielleicht dem Fasten? Lass uns auch gleich gerne mal auf das Thema intermittierendes Fasten eingehen. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, ne? Aber jetzt mal in so ein paar prägenden Worten oder Sätze, wie siehst du das Thema intermittierendes Fasten für denjenigen oder diejenige, der abnehmen möchte zum Beispiel?
Auf die klare Frage, ist intermittierendes Fasten eine hilfreiches Thema abnehmen? Ja, es ist, weil es in der Folge primär zu einer Veränderung deiner Kaloriengesamtmenge führt im Verhältnis zu deinem Kalorienverbrauch, es in vielen Fällen dann zu einem Defizit kommt, das dir hilft, das du benötigst, um abzunehmen. Mhm. Das ist mal die kurze Antwort, ist aber nicht zwingend die goldene Lösung. Und es gibt auch nicht viele verbinden intermittierendes Fasten mit zum Beispiel der 16-8-Methode. Genau. Intermittierendes Fasten heißt einfach nur, deinen Essensrhythmus zu unterbrechen oder zu verändern. Intermittierendes Fasten ist auch, einen Tag nichts zu essen und einen Tag normal zu essen. Intermittierendes Fasten ist auch, 20 Stunden nichts zu essen und dann 4 Stunden was zu essen. Also es gibt nicht die eine Methode. Es gibt auch wissenschaftlich gesehen, nach meinem Wissensstand, keine Daten, die belegen, dass eine Methode besser wie die andere wäre. Mhm. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt, warum vor allem das Wort intermittierend entscheidend ist. Eine der wichtigsten Aussagen ist für mich, Gesundheit ist Flexibilität. Also wenn mein immunologisches System, mein metabolisches Stoffwechselsystem und mein psychisches System flexibel sind, dann bin ich gesund und leistungsfähig.
Interessant.
Um Flexibilität zu trainieren, da kommt wieder das Prinzip der Adaptation hinein, muss ich natürlich verschiedene Reize setzen. Ich muss dem Körper mal zeigen, wie es ist, nichts zu essen, wie es ist, auch Völlerei zu betreiben. Es ist völlig legitim, Völlerei zu betreiben. Nur wenn ich dauernd pendle zwischen ich esse immer, bevor ich Hunger kriege, was viele Menschen machen, die kennen das Gefühl Hunger gar nicht. Die wissen auch gar nicht, wie sich Hunger und Durst unterscheiden beispielsweise. Und ich wechsle, ich, meine Flexibilität bewegt sich nur zwischen, ich esse immer bevor oder spätestens dann, wann ich Hunger kriege, sofort, oder ich betreibe Völlerei und vergessen die eine Hälfte der Flexibilität. Ich esse auch mal nichts, länger nichts und bewege mich vielleicht sogar noch, wenn ich nichts gegessen habe. Das wäre das andere Extrem. Man kann es mit einer Tür vergleichen. Wenn ich eine Tür, eine ganz normale Tür, immer nur einen Spalt öffne, immer über Jahre oder über Monate, dann werden die Türscharniere schneller kaputt gehen, als wie wenn ich sie immer grundsätzlich normal öffne, so halb öffne, um durchzugehen, und hin und wieder ganz öffne. Wenn ich im Umkehrschluss die Tür immer ganz aufschlage, jedes Mal, dann geht sie auch schneller kaputt. Das heißt, wenn ich Extreme betreibe wie Völlerei oder immer massives intermittierendes Fasten, sind beides Extreme, die wichtig sind, aber nicht hauptsächlich passieren sollten, weil es für den Körper am Ende auch Stress ist. Wir leben heutzutage, geht es bei uns nicht ums Überleben. Früher sind wir gezwungen worden, intermittierend zu fasten. Es hat einfach nichts gegeben. Dann habe ich so lange gesucht und mich bewegt, bis ich was gefunden habe. Heutzutage bewegen wir uns dann nicht, wenn wir intermittierend fasten. Wir essen nur nichts und sitzen trotzdem am Stuhl. Das hat dann nicht so positiven Einfluss, wie wenn ich mich bewege, während ich nichts esse. Und das Zweite ist, es ist viel stressiger. Wir sind heutzutage eine Leistungsgesellschaft. Und dort kann dann auch in der Kombination von Leistungsstress plus Stress, der ja gesund wäre, auch intermittierend zu fasten, auch einmal in gewissen Lebenssituationen zu viel sein. Darum ist für die wenigsten Menschen eine dauerhafte intermittierend zu fasten, jeden Tag 16 Stunden nichts, jeden Tag nie zu frühstücken, aus meiner Sicht nicht metabolisch gesund, weil man nicht metabolisch flexibel wird.
Auch nicht artgerecht, wie du es
Auch
benennen
nicht
würdest, ne?
artgerecht. Genau. Es geht wirklich darum, und das ist ja auch dann wieder ein Freiheitsgewinn. Wenn ich jetzt weiß, alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, es ist absolut gut, Tage in der Woche intermittierend zu fasten, dann kann ich doch mal, wenn es wirklich gar nicht anders geht, und ich dann auch weniger Stress habe, meine Mittagsmenüs kippen und weiß aber, okay, jetzt habe ich einfach im Positiven und sehe es auch positiv, eine längere Pause und vielleicht nehme ich dann ein Telefonat her, das ich dann in der Mittagspause mache, um weniger Stress zu haben und gehe während dem Telefonat spazieren. Ich bewege mich auch noch und dann esse ich einfach nachher zu Abend. Aber es immer so zu machen, bewusst schon die Zeit immer voll zu planen mit Termin, weil ich nie esse. Oder Leute sagen, ich kann nie frühstücken. Ich bin auch nicht der Frühstückstyp. Aber ich sage, eine andere Message, über die werden wir nachher noch reden, die wichtigste, unter Anführungszeichen, oder die einflussreichste Mahlzeit ist die erste Mahlzeit des Tages. Und darum ist diese Flexibilität so entscheidend.
Spannend. Lass uns da gleich mal drauf eingehen, Martin. Wenn du sagst, die wichtigste Mahlzeit ist tatsächlich die erste Mahlzeit, aber zeitgleich sagst du nicht, dass Frühstück die wichtigste ist. Das muss ich gerade ein bisschen nachdenken, oder?
Gut zugehört, gut zugehört.
Richtig. Klär mal auf, weil ich glaube, das auch. Lass uns mal ein paar Mythen hier auflegen. Ich habe dein Buch hier vorliegen, da habe das ja auch schon schön aufgegliedert. Die Aussage, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Deine Antwort darauf.
Nein. In der Definition, wie es der Deutschsprachige sieht. Der Deutschsprachige sieht im Frühstück, ich stehe um 6 auf, esse um 6:30 Frühstück und gehe nachher aus dem Haus. Dazu sage ich nein, weil es mich selber schon massiv stressen würde. Egoistisch gesehen nein. Vielleicht um nochmal du hast sehr gut zugehört, deine Feststellung auch nochmal mit einem Beispiel zu untermauern. Wenn sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal fragen, bin ich jemand, der aufsteht und sofort Lust hat, was zu essen? Ja oder nein? Es wird Menschen geben, die haben das. Ich habe zwei Töchter, die genau diese beiden Extreme sind, interessanterweise. Die eine steht auf und die könnte fast schon beim Runtergehen aus dem oberen Stock, wo die Schlafzimmer sind, in die Küche runter, schon sagen, Papa, ich habe Hunger. Heute war es genauso.
Heute war es
genauso. Die andere kommt erstens viel später runter, die braucht länger, bis sie wach wird und kommt. Das Einzige, was sie macht, ist was zu trinken. Auch ohne, dass wir sie dazu animieren. Sie trinkt nur. Trinkt ein großes Glas Wasser. Und wenn ich die zum Essen zwingen würde, dann ist sie schlechter gelaunt den ganzen Tag. Dann ist sie weniger stressresistent, logischerweise schlechter gelaunt. Und auch ihre Schulleistungen sind beeinflusst, nicht positiv.
Wow.
Die andere hingegen hätte das gleiche Problem, wenn sie wahrscheinlich nichts essen würde. Und trotzdem machen es beide nicht jeden Tag so. Was ist jetzt der Punkt? Ich habe gesagt, ich habe die wichtigste Mahlzeit habe ich revidiert, weil es nicht alleine gesehen die wichtigste, aber es ist die einflussreichste Mahlzeit auf eines der wichtigsten Systeme in unserem Körper im Kontext mit Essen, nämlich das Insulinsystem und damit auch zusammenhängt der Blutzucker und mit dem Kontext das Stresshormon Cortisol. Wir stehen auf, weil uns der Körper durch Cortisol, der Cortisol-Peak, aufweckt sozusagen. Dieser Peak oder Cortisol hat unter anderem die Funktion, den Körper auf Leistung vorzubereiten. Essen zu verdauen ist auch Leistung. Unser Verdauungssystem muss Höchstleistung erbringen. Wenn jetzt mein Peak, und es gibt so Menschen, ich bin selber einer davon, nach dem Aufstehen nicht so hoch ist, dann kann sich mein Körper auch nicht so gut sofort auf Essen vorbereiten. Dann dauert es vielleicht eine halbe Stunde, Stunde oder 2 Stunden und dann bin ich bereit. Ich muss nicht bis zum Mittag warten. Aber darum die erste Mahlzeit. Nicht per Definition die, die sofort nach dem Aufstehen gegessen werden muss.
Verstehe.
Jetzt ist aber die Problematik im deutschsprachigen Raum, dass wenn ich nicht daheim esse, die Chance auf eine gute, optimale erste Mahlzeit, die hochwertig, die nährstoffreich ist, extrem sinkt, weil ich dann entweder nur ein schnelles Brötchen beim Bäcker oder einen Schokoriegel aus dem Automaten und das weit weg von einer optimalen ersten Mahlzeit ist, die einen bestmöglichen Einfluss auf unseren Insulinspiegel, Blutzuckerspiegel hat. Da schneidet sich dann oder da ist dann die Herausforderung.
Wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite steht auch in eurem Buch nochmal, am Abend zu essen macht dick. Was sagst du zu dieser Aussage oder zu diesem Mythos vielmehr?
Da gibt es eine Vielzahl, also unser Buch ist ja auch schon ein paar Jahre alt, muss man ehrlicherweise sagen. Da haben sich die Daten deutlich geändert, also nicht deutlich, die Daten haben sich entwickelt und es ist auch eine differenziertere Frage. Das Thema ist natürlich immer, was esse ich am Abend und wann esse ich am Abend? Das ist immer sehr, sehr, sehr schwer, in einem Buch so einzugehen, aber die klassische Problematik ist, ich esse spät und gehe nachher schlafen. Mittlerweile, und das ist etwas, was dann nicht gesund ist. Mein Verdauungssystem arbeitet noch, mein Immunsystem kann nie wirklich hochfahren, mein Schlaf ist sehr oberflächlich, ich erhole mich nicht, mein Immunsystem kann sich nicht regenerieren über die Nacht. Das ist ein ganzer Rattenschwanz, der meinen Schlaf, und da hast du ja auch schon ausführlich dich unterhalten, wie wir vorher schon geredet haben in deinem Podcast, ist extrem wichtig und den gilt es mit allen Dingen zu beeinflussen. Und darum ist das jetzt ein bisschen eine schwarz-weiß oder plakative Aussage, die man natürlich so jetzt im Gespräch super auch differenzieren kann. Also grundsätzlich ist der wichtigste Quick-Win, egal ob es um Gewichtsmanagement, um Leistungsfähigkeit oder was auch immer geht, die erste Mahlzeit des Tages zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen. Und ich möchte nochmal, weil das dann die Antwort auf deine Aussage ist.
Ja.
Man kann so ganz vereinfacht sagen, und zwar möchte ich da so ein Hashtag von Rob Yang, das ist auch ein sehr, in meinen Augen ein sehr, sehr guter Ernährungswissenschaftler, der so das Schlagwort PFF, ein Amerikaner, Englisch klingt es auch besser, und zwar PFF, Protein, Fats and Fibers. Also das, was den Blutzuckerspiegel am besten beeinflusst, ist eine Eiweiß, gute Fette und ballaststoffreiche erste Mahlzeit. Das ist weit weg von unserem Marmeladesemmel, der nur Kohlenhydrate besitzt. Ich möchte damit nicht sagen, man sollte zwingend ein Low-Carb-Frühstück essen. Das muss nicht sein. Aber vor allem Fokus, also ich kann auch Obst reingeben, aber ich kann eine Eierspeise mit Gemüse reinschneiden. Ich kann dazu noch ein Obst essen. Es geht nicht um No oder Low Carb. Es geht darum, überhaupt mal Eiweiße, Fette und Ballaststoffe in die erste Mahlzeit reinzupacken. Wenn ich das tue, reguliert sich mein Blutzucker und mein Insulin über den Tag. Und damit habe ich auch weniger Heißhungerattacken, weniger Müdigkeitsherausforderungen oder Probleme über den Tag verteilt. Und meine Abendmahlzeit, aus vielen Coachings und Erfahrungsberichten weiß ich das, verändert sich positiv, dass ich eben, jetzt kommen wir zum Punkt, nicht zu viel esse abends und nicht zu schwer esse, weil es geht auch um eine Menge. Wenn ich über den ganzen Tag nur Kohlenhydrate und dann mit großem Heißhunger reinstarte in den Abend, dann ist die Völlerei nicht weit hergeholt, dann kommt noch ein Alkohol dazu und. Und darum ist dieser Abend und diese Schlafroutine, diese Abendroutine, diese Schlafhygiene sozusagen. Schön. Was mache ich die letzten 2 Stunden vor meinem zu Bett gehen? So entscheidend. Und dann kann natürlich ein nicht optimales Abendessen, das zu spät, zu viel, zu schwer verdaulich ist, sogenannt dick oder mich auch in ein Regenerationsdefizit bringen. Das Schön. Ist der Punkt.
Spannend. Wie sieht denn so eine Abendroutine eines Familienpapas aus, Martin?
Auch spannend.
Auch spannend.
Also man kann mir definitiv nicht vorwerfen, dass meine Abendroutine nicht Flexibilität nicht trainieren würde. Also ich muss eingestehen, sie ist aktuell weit weg von einer Routine oder von einer so einer Routine, dass ich sage, meine letzte Stunde läuft immer gleich ab. Oder meine letzte 1,5 Stunden. Ich habe so ein paar Schlüsselpunkte. Also was wir grundsätzlich machen, das Abendessen ist in Ruhe, meistens auch noch im Kreise der Familie, also mit Kindern und allem zusammen, damit auch nicht allzu spät. Mhm. Wir wollen ja nicht erst um 10 Uhr Abendessen, wenn die kleinen Kids noch wach sind, also auch nicht zu spät. Punkt 1, das ist ein wichtiger Punkt, der bewusst, unbewusst passiert. Punkt 2, in Ruhe auch wirklich gut zu essen, gut zu kauen. Dann auch damit, wenn ich länger Zeit fürs Essen brauche, weil ich mich mit der Familie unterhalte, einen gut besseren oder einen Sättigungseffekt habe, allein dadurch. Und ich sage jetzt einmal, unsere Ernährungsweise nährstoffreich und nicht zwingend Kalorien und also keine schweren Dinge. Also wir lieben es am Abend,
Gemüse, leichte Kost.
Fisch, gehört auch mal was Süßes dazu. Also Kohlenhydrate am Abend sind nicht böse. Die Kohlenhydrate wissen nicht, ob du sie um 5, um 3 oder um 9 Uhr abends isst.
Wow, wichtiger Punkt, Martin. Eine ganz häufig gestellte Frage auch. Nochmal, Kohlenhydrate am Abend ist, wie würdest du sagen, also ist egal, wann du die Kohlenhydrate isst. Oder
es ist nicht sind Kohlenhydrate, genau, Punkt 1 ist, Kohlenhydrate sind einmal nicht böse grundsätzlich.
Ganz genau.
Ein notwendiger, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wenn wir nur überleben wollen würden, bräuchten wir nicht zwingend Kohlenhydrate. Es ist natürlich so, dass die meisten Menschen viel zu viel essen, als wie sie wirklich brauchen. Das ist auch Fakt. Und diese unnötigen Kohlenhydrate sind Energie. Und gesunde Lebensmittel oder gesunde Mahlzeiten zeichnen sich aus durch eine optimale Balance zwischen Energiedichte, Kaloriendichte und Nährstoffdichte. Also wenn ich beispielsweise Reis oder anders gesagt, oder noch einfacher gesagt, Nudeln mit einer sehr fettreichen, egal welche italienische Variante ich nehme, Soße. Spaghetti mit einer Soße esse, die sehr relativ fettreich ist. Oder ob ich beispielsweise und dann davon 1-2 Teller, bis ich satt bin. Oder ob ich eine Portion Reis mit Gemüse, einem guten Fisch und dazu vielleicht dann auch noch sogar als Nachspeise ein paar Früchte mit Kokosjoghurt oder so esse. Da sind auch überall im Reis habe ich reine Kohlenhydrate. Aber es geht um die Gesamtbalance, dass ich auch Nährstoffe, gute Fette aus dem Fisch, Mikronährstoffe, Ballaststoffe, dieses PFF, eigentlich auch wieder zuführe. Weil Kohlenhydrate einerseits auch helfen am Abend, dass ich runterkomme, dass ich meinen, es gibt absolut gute Daten dazu, dass eine grundsätzliche Menge, eine überschaubare Menge, nicht Völlerei, an Kohlenhydraten, an nährstoffreichen Kohlenhydraten, also lieber eine Süßkartoffel wie nur leere Weizennudeln beispielsweise oder an Kürbis oder ein gutes, möglichst regionales Obst, besser wie leere Weizennudeln zum Beispiel, einfach auch Kohlenhydrate esse. Aber immer im Zusammenhang, weil wir wollen ja nicht den Blutzucker komplett nach wegschießen lassen, im Zusammenhang mit guten Fetten, sinnvollen Menge Eiweiß und Ballaststoffen.
Prima.
Also es ist absolut ein Mythos, dass Low Carb am Abend, es ist eine Strategie, die für Einzelne funktioniert, aber es ist nicht die One and Only Strategie. Und ich sehe sogar, dass es eher entschleunigend und entstressend wirkt, wenn Menschen sich nicht diesem Druck eines Low-Carb-Abendessens unterwerfen.
Verstanden. Jetzt habe ich dich ein bisschen noch aus dem Konzept gebracht, was deine Abendroutine betrifft. Ich glaube, du warst noch nicht ganz zu Ende.
Also grundsätzlich, wie gesagt, das Thema Essen, in Ruhe essen, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Diese Qualität des Abendessens. Abendessen ist bei uns auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich bin untertags, wenn ich nicht im Homeoffice bin, auch viel unterwegs, habe dann mein gutes Essen dabei in den meisten Fällen, aber eben nicht immer zwingend, dass ich eine warme Mahlzeit kombiniere. Wärme, also es ist absolut gut, den Tag warm zu beginnen und warm mit irgendwas Warmem zu beenden. Ob das jetzt nur ein Tee ist oder ein warmes Essen. Es geht um diese Wärme. Also es ist auch so ein kleiner Quick Win, der vielen gut tut. Warm beginnen und warm enden.
Spannend. Auch das ist wieder sehr, sehr spannend und teilweise auch widersprüchlich zu dem, wie ich es persönlich auch mache. Also zum Beispiel, ich dusche fast jeden Morgen gerade kalt. Ich habe schon gelesen, gehört, dass man eben auch vor dem Zu-Bett-Gehen nochmal auch rausgehen soll oder vielleicht sogar auch kalt duschen sollte. Aber
yes, das stimmt. Das widerspricht sich nicht mit meinem. Gut, dass du es ansprichst, weil deine Frage haben dann vielleicht auch viele, die zuhören oder zusehen. Ich rede primär vom Essen. Also ich rede wirklich auf den
Essen,
Verdauungstrakt und Nahrung und Trinken bezogen. Eine kalte Dusche am Morgen hat genau den Effekt, ich glaube, hast sicher auch schon drüber geredet, den er hat. Genau, absolut sinnvoll.
Ja.
Und um diesen Trigger am Abend geht es primär darum, dass ich damit die Melatoninproduktion, das Schlafhormon, triggern möchte. Entweder mich, und da geht es um verschiedene Themen. Ich muss mental runterkommen, da kann eben spazieren sein, es kann eine kurze Kälteintervention sein, weil aber dann muss es eine massive Kälteintervention sein, wie wirklich eine kalte Dusche, weil nachher das Blut einschießt und da eben auch das mit der Melatoninproduktion zusammenhängt. Ansonsten, das Umgekehrte, ein heißes Bad zu nehmen, hat auch einen positiven Einfluss.
Verstanden.
Also es geht primär darum, bei diesen Hacks, oder wie man es nennen möchte, den Wechsel zu schaffen. Manche Menschen haben da Probleme, von den Cortisol runterzukriegen, Stress, Belastung, Leistung runterzukriegen. Und Melatonin ist auch das Schlafhormon und das stärkste antientzündliche Hormon in unserem Körper. Also dann weiß man auch, wann sich der Körper und das Immunsystem regeneriert, auch wirklich hochzukriegen. Und für das ist Schlafroutine da, sei es Blaulicht zu vermeiden,
ganz durch
Bildschirme,
genau,
andere Dinge. Oder nicht zu vermeiden, bei mir lässt sich es nicht immer vermeiden, aber dann auch ein Blaulichtfilter zu verwenden, sei es über eine Brille oder andere Dinge. Also das sind auch sehr, sehr wichtig für mich am Abend. Kommunikation ist auch etwas, wo man runterkommt. Man muss jetzt nicht vielleicht gerade die kniffligsten Themen vielleicht abends besprechen, aber auch Dinge nachzuarbeiten. Also daheim, wir sprechen dann sehr, sehr viel. Und das sind so zwei, drei Punkte, die für uns selber gut tun, wo wir jetzt sagen, es ist nicht die absolute Routine, weil sie einfach mit Kindern, also alle diese Dinge werden natürlich dann immer wieder unterbrochen von den Kids.
Klar.
Das gehört dazu. Das hält auch, wie sagt man, das hält jung und flexibel. Und ein gewisses Schlafdefizit als junge Eltern, glaube ich, kann jeder auch bestätigen. Das kommt man nicht herum.
Da bin ich mir sicher.
Aber so ein paar, also für mich geht es da viel mehr um so ein paar Anker, mit denen wir persönlich in unserem Leben gute Erfahrungen gemacht haben. Ich muss auch sagen, persönlich, vielleicht noch abschließend zum Thema, ich bin auch eher der Typ, der morgens später reinstartet und abends ein bisschen tendenziell länger aktiv ist, vom Typ her auch. Also gibt es ja unterschiedliche Typen.
Der Eulentyp sozusagen, oder? Martin.
Genau, so kann man es auch sagen, die Lerchen und Eulen. Man darf es auf das als Entschuldigung rausreden, aber grundsätzlich merke ich schon, ob ich ums abends um 7 oder morgens um 7 leistungsfähiger bin, ist für mich eine klare Antwort.
Ja, ist auch wieder ein Thema, ne? Der ganze Biorhythmus, der ist ja auch immer wieder, also der ist immer individuell und ist auch sicherlich zu beachten bei diesen Dingen. Also es ist nicht für jeden eben sinnvoll, morgens aufzustehen um 5 Uhr oder wie auch immer, sondern wie du gerade schon gesagt hast, du bist jetzt eher der Nachttyp.
Ja. Ich möchte vielleicht mal ganz kurz, bevor du nochmal ausholst, nochmal eine Zusammenfassung dieses Punktes nährst, das ist auch ein Quick Win. Ohne Stress zu machen, das Thema in der Ernährung ist, es werden Lebensmittel verboten, die sind böse, die sind schlecht. Am Ende geht es immer darum, was esse ich in einer Mahlzeit? Und eine Mahlzeit ist dann optimal mit zwei Faktoren. Wenn ich mich danach energiegeladener fühle, also wenn ich mich nach 2 Tellern Nudeln energetisch totgeweiht bin und am liebsten ablegen würde, dann muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, tut mir das gut? Ist der Punkt 1, tut mir das Essen, das ich gegessen habe, gut? Bin ich nachher energiegeladener? Fühle ich mich wohl? Ansonsten sind die Lebensmittel vielleicht nicht optimal für mich zu dem Zeitpunkt oder die Menge oder beides. Und der zweite Punkt ist das gute Verhältnis von Energiedichte zu Nährstoffdichte. So kann ich meine Essensqualität relativ einfach an diesen zwei Punkten festmachen, ohne mir in meinem Berufsalltag, in meinem Leben extremen Stress zu machen und Dinge völlig zu eliminieren, perfektionistisch oder nur noch das zu essen, sondern wirklich diese zwei Punkte. Die Energiedichte im Verhältnis zur Nährstoffdichte, und Nährstoffe setzen sich vor allem aus PFF zusammen, im Vergleich zu Energie aus Fetten und Kohlenhydraten, um es ganz einfach zu belassen. Und bei PFF kommen natürlich dann noch die Mikronährstoffe bei den Nährstoffen dazu, die Zehntausenden in pflanzlicher Kost, die extrem entscheidend sind. Und das zweite Punkt ist eben, das tut mir Essen gut.
Wow, das war's wieder mit dieser spannenden Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, gerade zu diesem wichtigen Thema, kontaktiere mich gerne über die Socials, über LinkedIn, Instagram, einfach unter dem Namen Alexander Osterried. Schick mir gerne Feedback, konstruktive Kritik, hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den Shownotes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich, immer dran denken, Stärke kommt von innen.